Gestern Morgen sprach mich eine der Mitbewohnerinnen unseres Hauses an. Das mit dem Friday for Future finde ich total klasse. Ich musste einen Moment überlegen und dann fiel mir ein, das ist das Bild auch in unserem Schaukasten. Friday for Future. Ich sagte, jawohl, das finde ich auch total klasse. Das machen die immer super. Und ich möchte einen herzlichen Dank an Annette Greper und an Ehepaar Seibert ausrichten an dieser Stelle mal wieder, dass sie immer wieder für so eine tolle Gestaltung sorgen. Und wir merken, es fällt auf. Ja, und ein Friday for Future fällt ja auch auf. Umwelttechnisch ist das schon wieder in Vergessenheit geraten. Für unser Leben dürfen wir das heute in Anspruch nehmen. Ich hatte interessanterweise schon länger vor, dieses Thema für die Karfreitagspredigt zu wählen. Und so ist es dann eben schon eingeleitet durch unseren Schaukasten, unser Thema heute, Friday for Future. Dass Jesus Christus gestorben ist, das, was ja so viel Raum einnimmt in seiner Biografie, und warum er gestorben ist, das hat die Grundlage geschaffen für die Zukunft aller Menschen. Erklärt wird uns das in einem Text, der schon rund 700 Jahre vorher vom Propheten Jesaja im Auftrag Gottes schriftlich niedergelegt wurde. Ich lese uns den Text aus dem Kapitel 52, Vers 13 bis Kapitel 53, Vers 12. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder, so wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen erzählt wurde, das werden sie nun sehen, und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr. Man könnte auch sagen, jedoch. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der, man könnte hier einsetzen, wegen seiner Sünde von Gott geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, durchbohrt, könnte man wörtlich sagen, und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig, und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines, wörtlich müsste es wohl heißen, meines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten, wörtlich eingetreten ist. Wir finden in diesen Worten immer wieder einen Wechsel dessen, der spricht. Einmal ist es Gott, einmal ist es eine Gruppe, die wir nur als ein Wir erkennen können, unter der sich vermutlich der Prophet befindet, der es aufgeschrieben hat. Aus diesen Worten, besonders aus diesen Worten, haben die Autoren des Neuen Testaments gedeutet und abgeleitet, was sie zur Lebenszeit von Jesus selbst noch gar nicht richtig verstanden hatten, nämlich warum er stirbt. Ich möchte das in zwei Abschnitten aufzeigen. Friday for Future, erstens von der Zukunft abgeschnitten, zweitens zur Zukunft erlöst. Von der Zukunft abgeschnitten. Hier ist die Rede von jemandem, der von allen verachtet wurde. Sein Leben begann schon unscheinbar. Kleine Wurzel, die da aufkommt. Und bis zum Ende wurde es für unbedeutend gehalten. Er sah nicht ansehnlich aus. Krank und schwach war er. Das wäre ja in unserer Zeit schon fast das Schlimmste, was einem überhaupt passieren kann. Keine Gesundheit und keine Schönheit. Ja, was will man denn noch? Was anderes gibt's doch gar nicht. Bei den Juden kam noch dazu, dass in dieser Schilderung auch die Überzeugung steckt, wer so aussieht, wer sowas erlebt, der ist von Gott verflucht. Von Gott verstoßen. Also der lebt auch nicht im Segen Gottes. Und da können wir uns daran erinnern aus den Berichten von Jesus, als er bei seiner Verurteilung mit einer entehrenden und schmerzenden Dornenkrone dasteht. Mit einem Spottgewand aus Purpur und einem Zepter der Lächerlichkeit, nämlich einem Roherstab in der Hand. Und der Statthalter Pilatus, menschlich gesehen, der die Macht hat an dieser Stelle, ruft: Seht der Mensch. Was für ein Spott darin steckt und das Erschrecken an dieser Gestalt in unserem Jesaja-Text auch, wird ja erst dann richtig verstanden, wenn man vor Augen hat, dass da der König der Juden steht, der so verspottet wird und der so unansehnlich ist. Der König des Volkes, das Gott sein eigenes Volk nennt. Es gibt in dieser Welt keinen höheren König. Aber anstatt geehrt zu werden, erfährt er menschliche Verachtung. Die Juden haben sich ja bis dahin immer gegen die römische Fremdherrschaft gewehrt. Das muss man immer vor Augen haben, wenn man diese Berichte liest. Das hat sie mitunter viele Menschenleben gekostet, dieser Aufstand gegen die Römer. Als es nun darum ging, den Sohn Gottes aus der Welt zu schaffen, rufen sie plötzlich: Wir haben keinen anderen König als den Kaiser, weg mit dem. Woher der Sinneswandel? Hat weder vorher noch hinterher jemals Sinn ergeben, diese Aussage. Natürlich hatten sie einen anderen König. Der König der Juden war Gott. So war es vorgesehen. Aber die Geschichte dieses Volkes ist eine einzige Schilderung davon, wie wir Menschen uns alle dagegen wehren, unseren liebevollen Schöpfer und Gott auch als den Herrn anzuerkennen. Alles, was uns dabei hilft, nicht auf Gott hören zu müssen. So gestaltet sich mit uns auch unser tägliches Leben. Das nehmen wir dankbar an. Auch wenn es uns versklavt und das Leben zerstört. Das merken wir ja erst, wenn es zu spät ist. Wenn wir nicht mehr rauskommen selber. Und so steht Jesus da. Der einzig wahre König. Der wahre Gott und wahrer Mensch in einem ist. Er wurde angesehen als einer, der aufgrund eigener Schuld verurteilt wird und stirbt. Er wird als Verbrecher hingerichtet und begraben bei uns Menschen, die wir die eigentlichen Verbrecher sind. Frevel ist immer wieder auch genannt in diesem Text, wenn wir es wörtlich angucken. Er ist durch uns Menschen von der Zukunft abgeschnitten. Gott allerdings sieht Jesus dort anstelle von uns Menschen stehen. Seht, der Mensch. Pilatus hat Sachen ausgesprochen, von denen er gar nicht wusste, wie wahr sie sind. In diesen letzten Stunden, wo er selber eigentlich auch der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Mich trifft keine Schuld und so. Gott hatte uns Menschen diese Welt anvertraut. Wir sind berufen, Könige über diese Welt zu sein. Und so steht da der Mensch als ein verspotteter König, denn das haben wir aus uns gemacht in unserem Misstrauen gegen Gott. Wir haben uns der Lächerlichkeit preisgegeben und von der Zukunft abgeschnitten. Wir sind ja so oft damit beschäftigt, uns materielle Güter anzuhäufen in dieser Welt, als ob wir irgendwas mitnehmen könnten, wenn wir hier abtreten. Wir laugen uns gegenseitig damit aus, uns in unseren Beziehungen zu überfordern. Der andere soll mir doch bitte die Anerkennung entgegenbringen, die ich genau genommen nur bei Gott bekomme. Lauter Überforderungen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wir zerstören uns selbst unseren Lebensraum mit unserer maßlosen Ausbeutung. Wie ich neulich in einem Artikel eines Wissenschaftlers las in Bezug auf die Umweltzerstörung, wir Menschen denken schlau. Und wir handeln dumm. Wir werden hier von Gott als Schafe geschildert, die ihrem Hirten nicht folgen wollen und deshalb einfach so vor sich hin tappeln in die Irre. Ich habe mal den Satz gehört, wer Zukunft haben will, muss seine Vergangenheit bewältigt haben. Der hier geschilderte Gottesknecht steht in seinem Elend für uns Menschen, die von der Zukunft abgeschnitten sind. Und er lässt das mit voller Absicht mit sich machen. Er lässt sich zur Schlachtbank führen und wehrt sich nicht dagegen. Denn er hat dabei uns Menschen im Auge und im Herzen. Darum geht es als zweites zur Zukunft erlöst. Da uns oft der Durchblick fehlt, schätzen wir die Lage, in der wir stecken als Menschen, ja oft falsch ein. Vor allem in Bezug auf das wahre, echte, gültige Leben. Der Tod steht uns allen vor Augen. Solche Dinge wie das Coronavirus machen das mal wieder umso deutlicher. Aber wir können die Erkenntnis trotzdem nicht zulassen. Und wir wehren uns verzweifelt dagegen. Und erzeugen vielleicht an anderen Stellen noch einen viel größeren Schaden. Auch die größten Bemühungen helfen nicht, den Tod aus unserem Leben herauszubekommen. Und wir ahnen es ja alle, sollten wir dieses Virus besiegen können, dann kommt irgendein anderes. Oder unser Planet stellt seine lebensfördernden Funktionen ein, weil wir ihn zu sehr ausgebeutet haben. Oder. Wir haben uns vom Leben abgeschnitten, von der Zukunft abgeschnitten. Auch Krankheit ist eine Folge der menschlichen Abkehr von Gott, der Sünde. Und jetzt wird uns da beschrieben, Jesus hat die Sünde getragen. Und damit auch die Krankheit. Deswegen war er so verachtet. Furchtbarer, nicht nur Anblick, sondern furchtbare Existenz da am Kreuz. Aber deshalb kann er auch unsere Krankheiten heilen. Und hat das auch getan, um das zu zeigen. Hat das zu seinen Lebzeiten ja schon getan. Und nachdem er für uns gestorben ist, und das wird in diesem Text auch deutlich, hat Gott ihm einen triumphalen Sieg geschenkt. Wir feiern übermorgen seine Auferstehung. Und dabei auch, dass er seitdem Menschen rettet, dass er uns Zukunft schenkt. Denn Gott will die Zukunft um jeden Preis mit dir haben. Und wir sind eingeladen, seine Zukunft mit ihm zu teilen. Er hat sie uns eröffnet, indem er seinen Sohn für uns an unserer Stelle und zu unseren Gunsten sterben ließ. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird hoch erhöht und sehr hoch erhaben sein. Gott hat diesen Weg gewollt, kommt im Text zum Ausdruck. Und Jesus ist ihn freiwillig gegangen. Und mit dieser Nachricht ist er heute bei uns. Deshalb haben wir Abendmahl gefeiert. Wir sind gefragt, was wir damit anfangen wollen. Das wird tatsächlich im Text auch gefragt. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Vor ein paar Jahren wurden in der Zeitung Die Zeit, zum Karfreitag Geschichten veröffentlicht, wo Menschen sich für andere hingegeben haben. Ich möchte nur zwei davon kurz erwähnen. Im syrischen Homs lebte ein Mönch, ein Jesuit. Irgendwann gab der Diktator die Möglichkeit, dass man noch fliehen konnte aus der Stadt. Und da haben sich alle, die es konnten, in Sicherheit gebracht. Aber der Mönch nahm die Möglichkeit nicht an. Gegen den Willen seines Ordens blieb Franz van der Lugt bei den Verletzten, die nicht gehen durften. Er tröstete, teilte das wenige Essen, beerdigte und feierte Gottesdienste. Im April 2014 wurde er in der Altstadt von Homs durch zwei Kopfschüsse getötet. Aitisas, vielleicht wird es so ausgesprochen, war ungefähr 14 Jahre alt und ging auf eine Schule im Nordwesten Pakistans. Weil er dick war, spotteten sie gerne über ihn. Weil er aber dick und stark war, nannten sie ihn der Wrestler. An einem kalten Wintermorgen im Januar kommt Aitisas fast zu spät zur Schule. Alle Kinder sind schon auf dem Schulhof. Und als er zum Tor kommt, nähert sich ein anderer Junge, vielleicht 13 Jahre alt, mit einer Schuluniform, allerdings unter der Uniform ein Gürtel mit 6 Kilogramm Sprengstoff. Keiner weiß, warum er das gemacht hat. Ob er vielleicht an die 400 anderen Kindern dachte, jedenfalls stellt sich Aitisas diesem Attentäter in den Weg. Und er zündet die Bombe. Beide sind sofort tot. Aber den anderen hat der Wrestler das Leben gerettet. Diese Geschichten sind ergreifend, vor allem wenn man sich Zeit nimmt, sich vorzustellen, was das eigentlich bedeutet. Wir erfahren in diesen Berichten nicht, warum die Menschen das taten. Es war ja auch so spontan, dass man gar nicht mehr groß Auskunft geben konnte. Dann auch der Tod. Aber sie haben sich dazu entschieden, sich für andere einzusetzen mit ihrem Leben. Der Gewinn ist für uns alle bei solchen Berichten ganz schnell ersichtlich, denn es gibt ganz handfeste Menschen, konkrete Menschen, die davon Vorteil hatten. Und die, die sich eingesetzt haben, empfangen Ruhm und Ehre. Der Sohn Gottes hat bei unserer Erschaffung schon gewusst, was es ihn kosten wird, dich und mich bei sich zu haben. War ihm schon klar. Er hat die Kosten überschlagen und sich dazu entschieden. Alles, was uns von Gott trennt, hat er auf sich genommen. Ebenso alles, was du an dir und deinem Leben und an anderen Menschen und andere Menschen an dir nicht aushalten können, nicht ertragen können, das hat er getragen. Er zieht sich nicht aus der Affäre, sondern uns aus dem Schlamassel. Er glänzt nicht in blendender Schönheit, sondern nimmt unsere Hässlichkeit an. Er bleibt nicht in seiner unzerstörbaren Gesundheit, sondern nimmt unsere Krankheit auf sich. Er guckt nicht unbeteiligt zu, sondern lässt sich an unserer Schuld beteiligen. Ja, nicht nur das, er übernimmt sie. Und er hat uns nicht nur unser irdisches Leben bewahrt, so wie in den Beispielen, das dafür eine Hilfe war, sondern er, der Sündlose und Ewige, beschenkt uns mit seiner ewigen Gemeinschaft mit Gott und nimmt einen Tausch vor. Es ist angemessen, ihn dafür zu ehren und ihm dafür zu leben. Er will mit seiner Liebe dein Leben erfüllen, dein Herz erfüllen. Jesus hat deine Vergangenheit bewältigt. Er hat dich zur Zukunft erlöst. Ich fand vor Jahren auf Facebook einen Text, der mich immer noch bewegt. Du bist von Gott geliebt. Was musst du noch leisten, erreichen oder beweisen? Wen musst du noch beeindrucken? Welche Leiter musst du noch hochsteigen? Kannst du deinem Lebenslauf noch irgendetwas hinzufügen, was das übertreffen könnte? Du bist von Gott geliebt. Da kann man nur sagen, so ist es. Amen.